Das Thema heute und die Predigt sind nicht so leicht zu verstehen. Ich habe die Predigt geschrieben und habe sie mir 10-mal durchgelesen. Ich glaube, ich habe sie jetzt verstanden. Sie haben nur eine Chance. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Glauben Sie an die Evolution? Was soll denn diese Frage? Die Evolution ist doch erwiesen, sie ist eine Tatsache. Das glauben jedenfalls viele Menschen in unserer modernen und aufgeklärten Zeit. Oder sind Sie etwa der Meinung, dass es keine Evolution gäbe? Na also. Und wenn erstmal klar ist, wozu brauchen wir dann noch die Schöpfungsgeschichte? Sie ist eben eine Geschichte, so eine Art Märchen. Ich meine, es ist doch längst erwiesen, dass es den Urknall gab und keine Erschaffung der Welt in 7 Tagen. Und genauso ist der Mensch nicht von Gott erschaffen worden, sondern durch die Evolution erstanden. Oder? Jetzt kommen wir Christen etwas ins Schleudern. Denn wenn sich schon am Anfang erweist, dass die Bibel Unsinn erzählt, dann liegt die Vermutung nahe, dass auch der Rest von der Bibel mit Vorsicht zu genießen ist. Gibt es einen Schöpfer? Und sind wir sein Ebenbild? Oder können wir früher oder später alles naturwissenschaftlich erklären? Wir leben zurzeit, auch wenn wir das nicht immer alles mitkriegen, mitten in einem manchmal recht heftigen Glaubensstreit über diese Frage. Nun kennt man ja extreme Christen, die naturwissenschaftliche Argumente rundweg ablehnen. Aber es geht auch andersrum. Es gibt auch Verfechter der Evolutionstheorie, die Kritik daran einfach nicht zulassen. Wer die Evolutionstheorie kritisiert, der wird sofort in irgendeine Ecke gestellt und als dummer Idiot bezeichnet. Das machen in Deutschland durchaus auch Politiker und öffentlich-rechtliche Fernsehsender. Vor ein paar Jahren wagte es ein Lehrer in einer Schule in Hessen, im Biologieunterricht zu behaupten, dass die Erde eine Schöpfung Gottes sei. Der Sturm der Entrüstung war groß. Das ist aber nicht nur bei uns so. Der amerikanische Journalist Ben Stein hat für seinen Film Ausgestoßen keine Intelligenz erlaubt, eine große Anzahl von Wissenschaftlern interviewt, deren Karriere abrupt zu Ende ging, als sie die Frage an die Evolutionstheorie formulierten oder die Möglichkeit in Erwägung zogen, dass hinter dem Leben ein Schöpfer stehen könnte. Professor Robert Marx, Informatiker aus Texas, prangerte die Atmosphäre der Verfolgung an, die Evolutionskritiker in den USA erfahren. Und die US-Journalistin Pamela Winnick schrieb, selbst wenn man nur über das Thema schreibt, ist man als Journalist erledigt. Das bedeutet, man wird entlassen, man kommt auf so eine Art schwarze Liste und man findet keine Anstellung mehr. Ich sage das so einseitig, weil wir auch in Deutschland dazu neigen, die Evolutionstheorie für eine Tatsache zu halten, die nicht hinterfragt werden darf. Dass es eine Evolution gibt, dass sich Leben also weiterentwickelt, ist eine Tatsache, die, soweit ich beurteilen kann, auch von niemandem bestritten wird. Die Evolutionstheorie aber nimmt für sich in Anspruch, auch den Ursprung des Lebens erklären zu können. Und das ist eine Theorie. Sie ist bisher nicht erwiesen. Über die Entstehung des Lebens ist so gut wie nichts bekannt. Der Philosoph und Mathematiker David Berlinski meinte sogar, dass Darwins Theorie noch nicht einmal nach wissenschaftlichen Kriterien sauber definiert sei. Mit anderen Worten, wir befinden uns beim öffentlichen Streit zwischen Schöpfung und Evolution zurzeit in einer sehr emotionalen Auseinandersetzung, die die sachlichen Argumente manchmal etwas in den Hintergrund treten lässt. Emotional kann ich übrigens auch ganz gut. Machen Sie sich jetzt auf einiges gefasst. Denn es gibt in unserer westlichen Welt zwar eine Menge Evolutionsgläubige, aber wir können natürlich auch anders, vor allem wir Christen. Ich habe mal auf einer USA-Reise in der Nähe von Los Angeles an einer Men's Retreat teilgenommen. Eine Men's Retreat, eine Männerfreizeit. Ich habe mich vorher erkundigt, was das ist. Und da hat mir ein Kollege gesagt, das ist, wenn 12 Männer sich treffen, in den Wald gehen, Holz hacken und abends beten. In den USA war es so. Wir haben uns mit 500 Männern getroffen. Und auch nicht im Wald, sondern in Hot Springs, einer Freizeitoase in den Bergen. 7 heiße Quellen, in denen man ganz gemütlich liegen konnte, Tennisplätze und eine Golfanlage. Dann haben wir einen Gottesdienst gefeiert. Der Gottesdienst hatte ungefähr die Musik, die wir auch haben, aber er entglitt irgendwie nach dem ersten halben Lied, weil seitdem alles als ein einziger Rock'n'Roll durchgespielt wurde. Wir haben also auch nicht so artig in den Bänken gesessen, wie Sie das hier machen, sondern auf den Bänken getanzt. Dann kam der Prediger, J.P. Moreland. Sein Thema war Schöpfung oder Evolution. Und sein Inhalt, kurz gesagt, Moreland fand die Evolutionstheorie doof und war der Meinung, dass wir uns besser auf die Bibel verlassen sollten. Das klingt etwas platt, denn er hat eine wirklich tolle Rede gehalten. Also das fand ich auch ziemlich toll. Und alle jubelten ihm zu, nur ich nicht, ich bin ja gelernter Westeuropäer. Ich traf ihn dann später im Café. Keiner sprach Moreland an. Später habe ich mitgekriegt, warum. Moreland war eine Kapazität. Der war einfach ein so berühmter Mensch, dass man ihn nicht ansprach. Das wusste ich Gott sei Dank nicht. Ich setzte mich also zu ihm und musste mit ihm mal diese Dinge besprechen, mit meinem gebrochenen Englisch. Ich kann leider nicht so gut Englisch. Ich merkte das aber, dass ich irgendwas lostrete, weil um uns herum immer mehr Menschen standen. So eine Traube bildete sich und ich wurde immer unsicherer. Moreland sagte, falls ich ihn richtig verstanden habe, die Evolutionstheorie geht von bestimmten Annahmen aus. Und diese Annahmen sagen, alles ist von selbst entstanden nach den Gesetzen der Natur. Da steckt kein Gott dahinter, kein Heiliger Geist. Alles ist folgerichtig und erklärbar, aber nichts hat einen tieferen Sinn. Die Theologie geht auch von bestimmten Annahmen aus, das muss man sich klar machen. Sie sagt, hinter allem steht Gott und deshalb hat das Leben einen Sinn. Ich war nicht restlos überzeugt, aber irgendwie ist es mir doch sympathisch, weil alles einen Sinn hat und nicht bloß einen Zweck. In dieser ganzen Debatte um Schöpfung und Evolution gibt es Extrempositionen. Und die sind manchmal sehr seltsam. Deshalb versuchen manche überzeugte Christen auf der einen und manche Naturwissenschaftler auf der anderen, den Gegner dadurch lächerlich zu machen, dass sie diese Extrempositionen beschreiben. Auf christlicher Seite sind die Extremisten die sogenannten Kreationisten, genauer gesagt die Kurzzeitkreationisten. Sie halten sich genau an den biblischen Ablauf, alles ist von Gott erschaffen und zwar genau innerhalb der 6-Tage-Frist. Die Langzeitkreationisten gestehen hier eine etwas längere Zeit der Schöpfung zu. Wenn die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde, dann kann sie nicht viel älter als ungefähr 7500 Jahre sein. Warum gibt es dann Fossilien? Klar, die hat Gott auch geschaffen, vermutlich um die Menschen ein bisschen in die Irre zu führen oder weil er einfach Humor hat. Oder weil er das immer so macht. Er fängt eben nicht bei Null an. Adam war ja schließlich auch kein Baby, als er geschaffen wurde, sondern ein ausgewachsener Mann. Das Gleiche hat Gott mit dem Kosmos getan, obwohl der keine 10.000 Jahre alt ist, sieht er aus wie ein Milliarden Jahre alter Weltraum. Diese Position, wenn Sie mit solchen Leuten reden, diese Position können Sie kaum widerlegen. Sie ist einfach immunisiert. Sämtliche Erkenntnisse der Naturwissenschaft werden bedeutungslos, sie perlen ab. Die Kurzzeitkreationisten wissen es einfach besser. Und sie fahren sogar naturwissenschaftliche Argumente auf. Sie sind der Meinung, dass die Wissenschaftler nicht ehrlich sind. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Die Missing Links, die fehlenden Übergänge in der Evolution, die Nicht-Universalität des genetischen Codes, die Singularität des Kosmos oder fehlende Materie. Ich weiß nicht, worum es dabei geht. Aber all das sind doch eindeutige Argumente dafür, dass die Schöpfung in 6 Tagen entstanden ist, oder? Himmel und Erde wurden im gleichen Augenblick geschaffen, am 23. Oktober 4004 vor Christus um 9 Uhr morgens. Das sagte John Lightfoot. Vizepräsident der berühmten Cambridge University im Jahre 1856, kurz bevor Charles Darwin seine Evolutionstheorie veröffentlichte. Die andere Extremposition wird oft als Evolutionismus bezeichnet. Davon hatte ich vorher schon erzählt. Sie scheint vielerorts wirklich auf dem Vormarsch zu sein. Sie erklärt die Entstehung des Lebens allein aufgrund natürlicher Mechanismen. Demnach lässt sich die gesamte Lebenswirklichkeit naturwissenschaftlich erklären. Diese Sicht der Dinge hat Konsequenzen, die man mal zu Ende denken sollte. Zum Beispiel für die Bedeutung von Gut und Böse. Im Evolutionismus ist es nämlich so, dass das Gut ist, was auf die nächste Entwicklungsstufe führt. Deshalb ist alles Leben, das schwach oder minder begabt ist, zum Tode verurteilt, damit das höherwertige Leben Platz und Raum findet. Tod und Ausrottung von Lebensformen und Lebewesen sind daher im Evolutionismus keineswegs bedauernswert. Ganz im Gegenteil, sie sind die Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Lebens. Der bekannte Verhaltensforscher und Medizin-Nobelpreisträger Konrad Lorenz sprach deshalb nur noch vom sogenannten Bösen. So könnte man prima erklären, warum der Stärkere den Schwächeren berauben darf, warum man unterentwickelte Völker verhungern lassen kann und warum wir Deutschen eine Herrenrasse sind. So geht es ja in der ganzen Natur zu. Da ist doch schwer zu begründen, warum das ausgerechnet im mitmenschlichen Bereich anders sein sollte. Gut und Böse sind daher im Evolutionismus keine objektiven Maßstäbe, sondern eine kulturelle Erfindung des Menschen. Und das bedeutet, Moral ist verhandelbar. Wenn es den Starken nützt, können sie ändern. Eine davon unabhängige Menschenwürde, die keinem Menschen genommen werden kann, einfach weil Gott ihn liebt, gibt es dabei nicht. Im Übrigen auch keine Freiheit, das ist bloß ein subjektives Gefühl, genauso wie Verantwortung. Das sind die beiden Extrempositionen. Das Seltsame dabei ist, Menschen, die eine dieser Extrempositionen vertreten, mit denen kann man im Allgemeinen nicht diskutieren. Sie sind gegen Argumente weitgehend immun, sie haben ein in sich geschlossenes Weltbild, sie glauben mit ihrer Position alles erklären zu können und anerkennen die Grenzen ihrer Methoden nicht. Ich denke, jeder Wissenschaftler sollte die Grenzen seiner Methoden kennen und anerkennen. Der Naturwissenschaftler zum Beispiel kann keine Ereignisse erklären, die aufgrund einer freien, willentlichen Entscheidung zustande kommen. Er kann weder die Liebe erklären, noch die Freundschaft zwischen zwei Menschen. Er kann weder die Seele erklären, noch die Frage nach Gut und Böse entscheiden. Wenn er seine Grenzen nicht kennt, dann wird er die Liebe und sämtliche anderen Gefühle auf ausschließlich biochemische und verhaltensbiologische Faktoren zurückführen. Und dann könnten wir schon sehr bald genau berechnen, wen du heiraten wirst, weil du biochemisch eine entsprechende Reaktion zeigst. Die meisten Naturwissenschaftler anerkennen inzwischen natürlich ihre Grenzen, genauso übrigens wie die meisten gläubigen Menschen. Sie wissen, dass sie das Leben aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus betrachten, die sich durchaus ergänzen können. Und deshalb bringe ich jetzt mal ein paar Argumente dafür, dass die Welt eine Schöpfung Gottes ist. In einem evolutionsgläubigen Land wie Deutschland scheint mir das durchaus mal angebracht. Zunächst einmal. Urknall und Schöpfungsgeschichte widersprechen sich nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn man nicht auf den 6 Tagen beharrt. Vielleicht ist in diesem Zusammenhang mal ganz gut, sich daran zu erinnern, dass die Bibel ursprünglich gar nicht auf Deutsch geschrieben worden ist, sondern auf Hebräisch. Und das Hebräische denkt anders als das Deutsche. Wo im Deutschen von 6 Tagen die Rede ist, steht im Hebräischen das Wort Yom. Das kann Tag bedeuten, meint meistens aber Zeitabschnitt. Und der kann sehr lange dauern. Wenn wir vom Abend des Lebens sprechen, dann meinen wir ja auch nicht, dass ein Mensch nur einen Tag alt geworden ist. Also, Urknall und Schöpfung widersprechen sich nicht. Denn es ist theologisch und vom Glauben her ziemlich egal, ob Gott nun Planeten, Sterne und Galaxien höchstpersönlich angefertigt hat, sozusagen in Handarbeit, so wie Slati Bartfass, falls Sie den kennen, oder ob er die Zutaten erschaffen hat. Für Albert Einstein war das alles sowieso noch kein Problem. Der erfand nämlich die kosmologische Konstante. Und die ging davon aus, dass das Universum statisch ist und schon immer so da war, das passt prima zu einer Schöpfungsgeschichte. Erst Edwin Hubble entdeckte 1929, dass sich das Weltall ausdehnt. Und wenn es das tut, dann muss es früher sehr klein gewesen sein. Und wenn man das zu Ende denkt, im Rückschlussverfahren, dann war am Anfang die ganze Masse auf einem unvorstellbar kleinen Raum konzentriert. Wie ging dann alles los? Das versuchte ein BBC-Reporter den ungebildeten Menschen mal zu erklären und erfand in den 1930er Jahren erstmalig das Wort Big Bang, zu Deutsch Urknall. Was da wirklich passiert sein könnte, darüber gibt es bis heute viele unterschiedliche Theorien. Aber all das sagt nichts über Gott aus. Denn jede dieser Theorien setzt immer schon Masse, Energie, Kräfte und Naturgesetze voraus. Es bleibt unklar, was da eigentlich knallte, wie es knallte und vor allem, warum es überhaupt knallte. Die Urknalltheorie ist eine wissenschaftliche Erklärung für die Entwicklung der Materie, nicht für die Entstehung. Die Schöpfungsgeschichte bleibt davon unberührt, nämlich die Frage, wer schuf Raum und Zeit? In den letzten Jahren kommen immer mehr Forscher darauf, dass hinter der Welt und dem Leben ein Schöpfer stehen muss. Denn sowohl die Kräfteverhältnisse als auch die Eigenschaften der Materie, die Größe der einzelnen Teilchen und das Auftreten bestimmter Anomalien und Besonderheiten ist exakt so beschaffen, dass überhaupt Leben entstehen kann. Wenn es nur eine kleine Abweichung gäbe, dann wäre unsere Welt in Sekundenschnelle verglüht oder würde so gut wie keine Reaktionen hervorbringen und bliebe bis in alle Ewigkeit ein kaltes, lebloses Universum. Falls Sie sich fragen, warum es auf unserer Erde ab und zu Vulkanausbrüche gibt, bei denen auch Menschen sterben, dabei werden bestimmte Stoffe freigesetzt, die für das Leben auf dieser Erde unbedingt nötig sind. Gäbe es keine Vulkanausbrüche, würden wir hier heute nicht sitzen. Der Molekularbiologe Doug Ex hat vorgerechnet, wie hoch unter diesen Umständen die Wahrscheinlichkeit zur spontanen, also selbstständigen Entstehung des Lebens ist. Etwa 1 zu 1 Trillion, 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 Trillion. Das ist eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit. Dass trotzdem Leben entstanden ist, spricht für einen guten Plan, und dabei kommt Gott ins Spiel, der Schöpfer. Und auch die biblische Schöpfungsgeschichte kommt hier ins Spiel. Ich bin der Meinung, dass es ganz gut ist, die mal richtig zu verstehen. Ich habe schon ein paar Thesen vertreten, dass wir naturwissenschaftsgläubig sind. Die Bibel ist aber keine naturwissenschaftliche Publikation. Sie hat einen völlig anderen Zweck. Sie beschreibt die Geschichte Gottes mit den Menschen. In der Bibel geht es um Gott und um das, was Menschen ausmacht und für unser Leben wichtig ist. Es geht um unser Verhältnis zu Gott. Um nichts anderes geht es auch in der Schöpfungsgeschichte. Sie beschreibt unser Verhältnis zu Gott. Sie besagt, dass Gott die Welt erschaffen hat und dass er sich sehr viel Mühe gegeben hat und dass ihm besonders der Mensch wichtig ist, dass der deshalb eine lebendige Seele bekommen hat. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und das bedeutet, dass wir, wie er, unser Leben bewusst gestalten können. Wir können im Gegensatz zu den allermeisten Tieren zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wir haben Freiheit und Verantwortung und vor allem können wir, so wie Gott, einander lieben. Das können wir. Und wir können das nicht nur, wir haben geradezu den Auftrag dazu. So wie Gott jeden von uns liebt, sollen wir ihn und einander lieben und nicht zuletzt auch uns selbst. Und deshalb sagen wir bei jeder Taufe, wir sind Kinder Gottes. Gott hat einen Plan mit der Schöpfung und deshalb glaube ich, dass er auch einen Plan mit jedem von uns hat. Auch das ist ein Rückschlussverfahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott vor ein paar Millionen Jahren irgendeine Ursuppe angerührt hat und seitdem die Hände in den Schoß legt und sich ausruht. Wenn es eine Schöpfung gibt und Gott einen Plan hat, dann sind wir, Sie und ich, ein Teil dieses Plans. Dann hat das alles einen Sinn und wir haben eine Aufgabe in dem göttlichen Plan. Dann ist unsere erste und wichtigste Aufgabe, mit Gott in Kontakt zu treten. Das ist unsere Aufgabe. Ihn wahrzunehmen und seine Liebe an uns heranzulassen und dann dem nachzuspüren, was Gott eigentlich von uns will. Und dann bekommt das Wort Glauben oder Vertrauen, das ist im Griechischen das gleiche Wort, eine ganz andere Dimension. Dann geht es nämlich darum, das Leben, das ich von Gott oder vom Schöpfer geschenkt bekommen habe, wieder in seine Hand zu legen und es mit ihm gemeinsam zu leben. Denn die Gefahr ist, dass ich, wenn ich das nicht tue, den Sinn meines Lebens verfehle und an Gottes Möglichkeiten vorbeilebe. Stellen Sie sich mal einen Moment lang vor, dass Sie als einzelner Mensch Gott, dem Schöpfer des Universums, so wichtig sind, dass er genau für Sie alles stehen und liegen lässt. Diese Vorstellung ist berechtigt, denn in der Bibel steht nicht nur die Schöpfungsgeschichte, sondern auch der weitere Plan Gottes. Und dazu gehört, dass er vor etwa 2000 Jahren, das lässt sich im Gegensatz zur Schöpfung sehr eindeutig terminieren, Jesus auf die Welt schickte, der genau zwei Aufgaben hatte. Erstens, er sollte immer und immer wieder deutlich machen, wie sehr Gott uns und diese Welt liebt. Und zweitens, er sollte uns Menschen klar machen, wie wichtig es und gut es für unser Leben ist, Gott zu vertrauen. Und dabei sind wir nicht alleine. Als Jesus die Erde verließ, Himmelfahrt, da gibt es einen tollen Text, da heißt es nämlich, Gott ließ uns die Kraft des Heiligen Geistes zurück. Für jeden von uns. In der amerikanischen Bibel steht da, the power of the Holy Spirit. Also die Energie, die Kraft, die ließ Gott uns zurück. Und dafür können wir unser Herz öffnen und dann als Christinnen und Christen leben. Amen.